Zum Wohl.
Oh.
Mit einem kühlen Nass.
Lecker. Was hast du uns da heute Gutes kredenzt?
Und zwar habe ich klar eingegossen. Und zwar stilles, natürliches Mineralwasser. Erstmal so zum Eingrooven.
Gegen den Durst. Sehr gut, sehr gut. Ja, lang, lang ist es her, dass wir uns sahen, mein lieber Oliver.
Tatsächlich.
Wie geht's dir?
Gut.
Also bist du heute eigentlich im Bruchladdi-Fieber oder was ist da los?
Nee, ich habe nur meinen, den habe ich mir in Nordirland gekauft, den Pullover. Und
weißt du, wie man Lady-Fans ärgern kann?
Nein.
Wenn man die Farbe hellblau nennt.
Ja, das ist ein bisschen Lady-mäßig, das stimmt schon, aber es ist jetzt so ein kleinen Laden in Port Rush an der Nordküste Irlands.
Ja.
So ein Surferladen, der hat so seine eigenen Pullover und T-Shirts bedruckt. Und da habe ich mir so ein Hoodie mitgenommen als flauschiges Ding, sehr schön, sehr warm.
Ja, der hat die Farbe Aqua.
Dem irischen Wetter angemessen. Ich glaube, im Sommer nicht benutzbar, weil zu warm. Aber jetzt so noch im Spätwinter, wo wir eigentlich fast frühlingshafte Temperaturen haben, also bei 10 Grad draußen ist der hier, ist das ein richtig guter Hoodie.
Das ging mir jetzt eher um die Farbe, aber ja, super.
Ja, die Farbe, es gab auch rosa und sowas, aber ja. Ich glaube nicht in 2XL, sondern rosa gab es dann nur in Damengrößen.
Ja, das passiert. Das soll es geben.
Soll es geben.
Ja, aber der ist ja jetzt, wie gesagt, so türkisig.
Jetzt ist mal gut. Wie geht's denn dir?
Mir?
Och.
Ja, ganz gut eigentlich. Gartensaison geht wieder los. Wir waren schon fleißig. Garten umgegraben. Ich mache ja immer aus unseren überschüssigen Äpfeln ein bisschen Apfelwein. Da habe ich so, ich glaube, 5 Liter oder so sind das, so einen großen Ballon voll.
Mhm.
Hatte ich in 2 Ballons zum Gären stehen über den Winter. Das ist eine schöne, langsame Fermentation ist und dadurch dann schöne Apfelaromen, das schön spritzig, fruchtig noch ist. Das hat gut funktioniert dieses Jahr, schmeckt auch richtig gut nach Apfel. Hab das jetzt quasi abgestochen, von der Hefe gezogen, weil jetzt über den Winter lag das noch auf der Hefe, hast du unten richtig die toten Hefestämme gesehen.
Und oh.
Ja.
Ist ja nicht lecker, ne?
Wieso, das sitzt am Boden und ziehst es einfach ab und dann ist das da unten und alles andere ist klar.
Den letzten Schmack, den verfüttert man dann an die Hühner und Schweine, normalerweise, glaube ich, oder?
Keine Ahnung, ich habe es einfach weggekippt. Was soll man damit noch machen?
Boden düngen?
Ja, ich habe da mit dem Boden gedüngt, tatsächlich.
Sehr gut.
Genau, das geht wieder los. Ansonsten ist irgendwie, der ganz normale Wahnsinn, würde ich sagen.
Also ich war auch schon 2 Wochenenden im Garten. Bei uns sieht man das immer nicht so, aber weil wir nur eine kleine, sehr begrenzte Fläche
Rasen haben. Ich würde sagen, du hast einen Garten? Wo denn?
Ich habe einen 60 Quadratmeter großen Garten. Davon sind allerdings 20 Quadratmeter Terrasse und 40 Quadratmeter sind Rasen. Und da habe ich jetzt eine alte Hollywood-Schaukel, die ich habe restaurieren lassen, aufgebaut am Wochenende.
Ach, cool.
Das ist die von meinen Schwiegereltern, die nach dem Umzug weg sollte.
Ja.
Ein ganz altes, verrostetes Teil, was der Ur-Ur-Opa mal irgendwann zusammengeschweißt hat, also ein Eigenbau.
Ja.
Und ich habe das Sandstrahlern und Pulver beschichten lassen und alles und das sieht das schick aus. Und da muss ich mich noch ein bisschen um Kissen und sowas kümmern, aber ich habe es erstmal jetzt hier unten auf den Rasen gestellt, dass man im Zweifel, wenn mal die Sonne scheint, mit das...
Ja.
Dass man sich mal irgendwie raussetzen kann. Und ansonsten ein bisschen Dachterrasse aufgeräumt, toten Kram rausgerupft und geschnitten und sowas halt gemacht. Das Wetter war ja schön.
Auf jeden Fall, geht wieder gut los. Für uns ging es auch gut los. Und zwar haben wir endlich nach ganz, ganz langer Zeit die magische Marke von 100 Instagram-Followern geknackt. Nein, 1000 sogar.
1000 wollte ich gerade sagen.
Grüße gehen raus an Jan aus Minden.
Minden an der Weser, sehr schön.
Tausendster Follower, hat uns auch gleich geschrieben, als er das gesehen hat. Und da bin ich gerade dabei, ein kleines Päckchen zusammenzupacken und an ihn rauszuschicken.
Sehr gut.
Als kleine Belohnung. Und auf die nächsten 1000, die hätten wir dann aber gerne in weniger als 5 Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Nö, ansonsten, letzte Folge war ja auch cool mit Leo. Das hat Spaß gemacht.
Da war ich leider nicht dabei, aber das ließ sich nicht ändern. Ich musste beruflich relativ spontan weg, also die Stadt verlassen und dann ging das nicht mehr.
Konntest dich in Leipzig nicht mehr sehen lassen.
Nee, ich war ja, glaube ich, in Bremen und musste dorthin. Und deswegen hat das alles nicht geklappt. Es ist manchmal so, kann man nicht ändern.
Überhaupt nicht schlimm. Wir haben das sehr, sehr gut hingekriegt. Es hat auch Spaß gemacht und ihr habt die Folge ja inzwischen wahrscheinlich schon gehört.
Ja.
Hoffe ich mal.
Ja, ich denke schon. Also wenn ihr uns treu geblieben seid, dann habt ihr die Folge gehört. Und ihr seid ja treue Zuhörer. Wir haben nämlich nicht nur die 1000 Instagram-Follower geknackt.
Nee. Das, also wirklich, gerade läuft's. Wenn es läuft, dann läuft's.
Genau.
2024 könnte das Podcast-Jahr sein.
Das Podcast-Jahr. Wir sind nämlich auf der Spotify Top 10 Liste in der Kategorie Ernährung.
Das muss ich immer so lachen.
In der Kategorie Ernährung sind wir auf Platz 9 gekommen. Die beste Platzierung, die wir bisher je hatten. Und tummeln uns da oben mit Terroir und Adiletten, alles in Butter und irgendwelche Weinpodcasts und Lafer und ich weiß gar nicht, wer da alles rumeiert. Aber das hat mich natürlich sehr gefreut, dass wir mal erstmal in die Top 10 geschafft haben. So in den Top 50 sind wir eigentlich immer, Top 20, wenn es gut läuft. Aber Top 10 hatten wir noch nicht. Also vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr so fleißig gehört habt.
Genau, immer weiter sagen, damit das zur Regel wird. Und ich muss sagen, was Whisky angeht, ist es da relativ ruhig geworden in der Podcast-Landschaft.
Is there any competition?
Yes.
No.
Nein, es gibt natürlich keine Competition, aber es gibt natürlich auch andere Leute, die die gleiche Leidenschaft haben. Ich bekomme nicht so viel mit davon irgendwie, leider.
Ja, es gibt so ein paar Whisky-Podcasts natürlich, vor allen Dingen aus Amerika oder in englischer Sprache, aber so, wenn du jetzt die deutschen Podcasts dir anschaust,
ja,
dann stellst du fest, dass da nicht viel ist. In Top 100 gibt es vielleicht noch einen, aber das war's dann auch.
Weiß ich nicht, oder die sind einfach nicht gelistet und werden woanders gehört, kann ja auch sein.
Ja, das kann auch sein. Also ich glaube, was ja viel gibt, ist ja, dass Leute ihre Podcasts nur auf YouTube hochladen.
Das finde ich aber ist dann kein Podcast mehr.
Ich sehe das genauso, aber da weiß man immer halt nicht, wie viele Leute das sozusagen hören würden, wenn es dann auf der Spotify oder der Apple oder der Deezer oder welcher Plattform auch immer wäre. Die leben halt weiterhin eigentlich von ihren Videos. Die Leute gucken das, weil sie halt das Video sehen wollen,
ja,
ne? Und nicht, weil sie einen Podcast hören wollen. Deswegen sehe ich das auch genauso wie du. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese Formate.
Ja, das stimmt. Man kann auch einfach die Sounddatei wahrscheinlich exportieren und dann ein YouTube-Video zu einem Podcast machen. Aber das ist immer noch kein Podcast. Finde ich schon ein bisschen anders. Das ist dann der einfache Weg wahrscheinlich, um Reichweite zu generieren.
Genau.
Und wir keepen es real.
Wir keepen real, genau. Wir haben auch diese wunderbare Folge mit der letzten Runde gemacht. Die Rum-Folge haben wir mit denen rumgemacht, mit der letzten Runde, mit Manu und Chris, war super schön. Und da haben wir ja ein Sharing gemacht, ne? Also die Folge ist ja bei uns auf dem Kanal und auch bei denen, und das ist natürlich auch was Cooles. So eine Kollabo hatten wir auch noch nicht, auch eine Neuheit.
Das stimmt, obwohl die mit André kam dann auch auf beiden Kanälen raus.
Die mit André, genau, der André Haberecht, der hat quasi den Podcast, als er bei uns zu Gast war, dann auch auf seinem Channel nochmal veröffentlicht.
Genau.
Ist auf jeden Fall eine witzige Sache, finde ich, und macht Spaß sowas.
Ja, deswegen, ich fand es gut, dass wir zu Ende des letzten Jahres auf jeden Fall ein paar Gäste eingeladen haben mal wieder. Aber umso schöner ist es jetzt auch mal wieder, einfach zu zweit bei dir hier in der Küche zu sitzen. Macht auch Spaß.
Haben wir lange nicht gehabt.
Haben wir lange nicht gehabt, das stimmt. Obwohl.
Ja, das stimmt nicht ganz. Wir hatten vor ein paar Wochen.
Manu und Chris dabei.
Genau.
Die waren ja quasi hier.
Genau, die waren ja virtuell bei uns am Küchentisch.
Ja. Los geht's. Sprich mal das Intro.
Kann ich das überhaupt noch?
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. So lange her.
Versuch's mal.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Oder weniger oder mehr.
Oder weniger oder mehr.
Schauen wir mal.
Das heißt ja bummelig, ne? Das heißt, wir können uns da gleiten lassen durch die Themen. Ohne Begrenzung und Beschränkung.
Ja, das stimmt. Die Woche habe ich irgendwann eine E-Mail bekommen.
Nein.
Ja, und zwar von Compass Box. Und zwar der John Glaser, der da quasi wirklich Hauptverantwortlicher mit war. Geht jetzt einfach. hatte so eine E-Mail geschrieben, also auch sehr persönlich und quasi Goodbye und Farewell zu allen gesagt, die ihn jahrelang begleitet haben. Und hat da so einen relativ langen Text geschrieben und gemeint, okay, übergibt jetzt quasi den Staffelstab an die jüngere Generation. Ich finde, die Marke Compass Box als solche ist irgendwie genau zwischen modern und oldschool,
ja,
was ich total sympathisch finde.
Ja.
Insofern finde ich irgendwie den Schritt extrem konsequent, dass dann trotzdem der Staffelstab so übergeben wird und dass man sich dann zurückzieht, obwohl man sehr viel geleistet hat und da wahrscheinlich schon sehr dran hängt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da neue Projekte gibt, die vielleicht noch ein bisschen Manpower bedürfen, um da aktiv zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, seit 2000, 2001 gibt's Compass Box schon. Ist schon ein bisschen her. War da irgendwie 23 Jahre oder 24 Jahre. Fand ich spannend, als die E-Mail kam, habe ich mir dann auch, also ist auch selten irgendwie, dass dann sowas nochmal direkt kommt, als Info für alle Wegbegleiter und Fans.
Ja, definitiv. Und die haben in diesen vielen Jahren ja auch eine tolle Reise hingelegt und haben dieses Thema qualitativ hochwertige Blends ja völlig neu befeuert.
Mhm,
ja, absolut. Also das ist mit Sicherheit, also würde ich sagen, ein ganz großes Verdienst von Compass Box, dass wir heute so viele gute Blends haben,
ja,
weil die halt den Maßstab immer sehr, sehr hochgelegt haben mit ihren, ja, mit ihren Qualitäten. Non-Age, ne? Also vom offiziell, auf den Flaschen steht immer nie ein Alter, ja, drauf, ne? Auch wenn man es am Ende des Tages über diese Baumring-PDFs herausbekommt.
Genau.
Aber es ist auf jeden Fall die haben eine eigene Welt sich kreiert mit ihren, ihren Abfüllungen.
Ja.
Und das finde ich super gut und hat mir total Spaß gemacht. Und ich bin auch echt ein großer Fan. Ich habe auch immer irgendwie 2, 3 Compassbox-Pullen im Schrank. Legendär diese Nummer 3, dieser mit der roten Verschlusskappe, wo, ja, Mordlach und Bowmore und ich glaube sogar noch Kleinlisch oder so vermischt, ja, ja, ist. Also so ein Megateil, so ein mega, mega rauchiger Blend. Aber auch die günstigen Einsteigersachen hier, der Orchard House, der Spaniard, Pete Monster, ich mag die alle. Ne? Ich finde die alle gut. Also mir gefallen die sehr. Spice Tree, nicht zu vergessen. Wie gesagt, ich habe da ganz viel Freude, ich habe ganz viel probiert, ganz viel schon gehabt und ich fand die immer gelungen. Da war nie eine Niete dabei.
Ja.
Kann man eigentlich blind kaufen, wenn einem das nicht zu teuer ist. Ne? Weil die gibt ja doch einige Abfüllungen, die auch die 100 über 100 Euro liegen. Das ist natürlich immer ein bisschen viel, aber diese 4, 5 Abfüllungen, die es so für um die 40 Euro oder 35 Euro gibt, die sind echt auch top.
Ja, bin ich auch der Meinung. Insofern hoffe ich, dass das auch so bleibt. Trotzdem weiterhin, es kommen ja immer wahnsinnig spannende Abfüllungen auf den Markt und irgendwie werden auch die Gesetze der Whisky-Welt immer so ein bisschen ausgereizt, ne, wenn wir an die Reifung denken, mit diesen Staves drin und den,
genau,
Fassdeckeln etc., die dann nicht mehr verwendet werden durften. Und für John natürlich auch alles Gute. Insofern fand ich irgendwie spannend einfach, fand ich einen netten Einstieg, weil uns ja diese Marke auch schon relativ lange begleitet hier im Podcast und wir
definitiv
schon vom Tasting bis zu immer wiederkehrenden Abfüllungen hier alles probiert haben.
Definitiv und wie gesagt, ich weiß immer nicht, was das so bedeutet, ne? Also wie sehr dieser Brand von dem, was er an Qualität leistet, auch abhängig ist von so einer Einzelperson. Das ist die Frage, wie gut hat er seine Nachfolge geregelt, wie tief drin sind die Leute, welchen Zwängen unterliegen die und so weiter und so fort. Aber das wird man sehen. Ne? Es gibt jetzt, glaube ich, keine Notwendigkeit, sich jetzt nochmal schnell mit Compass Box einzudecken, bevor der weg ist.
Nee, gar nicht.
Ist nicht so dieses Billy Walker, Rachel Berry Ding, wo man dann auf einmal sagt, ich kann kein Ben Rieach mehr kaufen, weil da nur noch Schrott rauskommt. Das glaube ich nicht. Aber wir werden sehen.
Bleibt spannend.
Ja.
Zumindest bleibt es zu hoffen, dass es spannend bleibt.
Bleibt zu hoffen.
Insofern. Jo. Ich war in Erfurt.
Ich war in Leipzig.
Stimmt. Leipzig war erst. Fang du an.
Leipziger Whisky Weekend.
Wie war das? Ich konnte leider nicht. Ich hatte Kinderdienst. Das heißt, ich wäre gerne hingegangen.
Ja.
Aber bin kein Fan davon, mit meinem Sohn auf eine Whisky-Messe zu gehen, der ist 5.
Das verstehe ich.
Habe ich keinen Bock drauf.
Nee, macht auch keinen Spaß. Nee, ich war Samstagabend da, 17 bis 22 oder wann die zugemacht haben.
Ja.
Hab mich da mit ein paar Stammi-Kollegen getroffen. Wir sind, haben gar nicht so viele Stände unsicher gemacht, aber überall ein bisschen geguckt. Wir waren beim Thomas am Stand, hier vom Tokyo Café, unserem auch Stammtischkumpel, der dort ja immer irgendwie so, weiß nicht, 40, 50 Flaschen offen hat und die da präsentiert. Und da gab es ein paar Leckereien von Thompson Brothers.
Ja,
hat er immer viele Flaschen offen.
Ja.
Wir haben, wir sind beim Stillman natürlich gewesen, bei Mario Besoke.
Sehr
und gut. Da habe ich einen wunderbaren Glengarry, ich glaube 7 Jahre Refill Bourbon Fassreifung.
Gibt's noch, da habe ich letztens gesehen,
fand ich gut. Das ist klar plus eins, ne? Also ja. man sieht kaum, dass der gereift ist. Also wer mal einen Glengarry probieren möchte, wie er denn sozusagen nah am Destillat ist, aber sehr lecker. Also der fand ich richtig gut, der hat mir auch Spaß gemacht. Und dann bin ich halt mehr oder weniger beim Jens Fahr wie üblich am Stand versackt und habe mich auf erst Springbank und dann Bowmore festgenagelt mit verschiedenen unabhängigen Abfüllungen, die er da hatte.
Könnte ich mir schlimmer vorstellen.
Ja, es war sehr, sehr angenehm, weil vor allen Dingen, ich habe dann so gesagt, du Jens, ich hätte gern Springbank irgendwie Bourbonfass gereift. Dann hat er mir da 8 Flaschen auf den Tisch gestellt und sagt, hier, such dir was aus. Die 3 Preiskategorien habe ich da. So, ne? Und so ging es bei allen. Der hatte viel Bowmore mit, viel Springbank mit. Alles UAs, ne? Keine originale
Guter Mann.
Ja, du, da war natürlich auch ein 50 Jahre alter Bowmore. Da kostete ein Dram 50 Euro. Ne? Da habe ich dann natürlich auch gesagt, nee, lass mal stecken.
Ja, aber ist ein guter Preis.
Ne, war ein sehr guter Preis, ja. Ne, wenn du hochrechnest, nicht viel Geld für die Flasche. Ne?
Also
Jens war super, weil faire Messepreise.
Ja, und das ist ein guter Preis.
Das ist trotzdem natürlich Perlen vor die Säue an so einem Abend, ne, wo du dann schon irgendwie.
Das ist was zum Sample.
Ja.
Abfüllen 2CL mal mitnehmen und dann in Ruhe nochmal wirklich sich drauf konzentrieren, ohne Musik und.
Genau,
50
das spielt ja auch so eine Doodle-Band und so, ne? Das ist ja halt dann auch alles immer ein bisschen zu viel. Und du hast ja dann auch schon irgendwie eine Handvoll Drams Intus. Und dann ist es halt auch irgendwie Quatsch. Nee, aber ich habe da tolle, tolle Sachen probiert. Ich habe zum Jens auch gesagt, genau dafür gehe ich auf solche Messen. Ne? Für diese Abfüllung, die du da stehen hast. Irgendwie, ich sag mal so, Anfang der 2000er abgefüllter Kram. Ne? Sowohl bei den Bowmores als auch bei den Springbanks. Ne? So alles so bis 2005, 2007 oder davor eben halt gebottelt. Ja. Und entsprechend, da waren Abfüller bei, die kannte ich gar nicht und so, ne? Also die gibt es schon gar nicht mehr und so. War schon lustig. War sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die alten, auch die UA Bowmores aus den 90ern, macht Spaß.
Sehr cool. Wie war es sonst so? Waren viele Leute da?
Also ich fand es voller als das Jahr davor, aber es war wieder wenig los, fand ich. Als ich gekommen bin um 5, war es noch relativ voll, aber spätestens um 8 war die Bude leer.
Was ist mit den Leipzigern los? Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Zumal es gab da was zu essen, es gab eine Bar mit Bier und anderen Getränken, ne? Also du warst gut versorgt. Die haben da irgendwie so hier so Zwiebelkuchen und weiß der Geier was hier, so Zeug gehabt.
Ja.
Konnte man sich nicht beschweren. Von daher war ich auch verwundert für einen Samstagabend, aber das war angenehm, ne? Also du hast da halt keinen Drängelstress gehabt, du konntest mit dem Jens da eine Stunde schnacken.
Mhm.
Für die Aussteller ist das blöd, keine Frage. Ne, ich war ja schon auf dem Köpenicker Whiskyfest in Berlin, da stehen die Leute in Dreierreihen an beim Jens.
Ja.
Ne, da musst du erstmal 10 Minuten warten, bis er dir was einschenkt. Und hier hat er erstmal, wie gesagt, 8 Flaschen rausgeholt, hat die vor uns auf den Tresen gestellt und gesagt, hier, guckt euch die mal in Ruhe an. Nehmt
bitte alle.
Ne? Also das war schon
krass.
Verrückt.
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Punkt, dass es relativ weit weg vom Schuss ist, nicht zentrumsnah. Und dass da die Leute sagen, ach, da raus fahre ich jetzt nicht. Zweitens war wahrscheinlich relativ gutes Wetter. Ich glaube, ich erinnere mich, dass wirklich die Sonne geschienen hat.
Ja, Wetter war gut. Ja,
genau, dass sie lieber rausgehen. Drittens könnte da, glaube ich, auch das Ganze noch bekannter gemacht werden. Denn wir haben hier 620.000 Leute. Warum kriegst du nicht so eine Messe zum Bersten voll, dass dann halt auch die Aussteller schön sich freuen und eben nicht Zeit haben, ewig zu quatschen, weil das tut mir dann wirklich leid, weil das ja, die kommen ja dahin, um Geld zu verdienen.
Ja, Tim, wir hatten das Thema ja schon und das ist jetzt auch gar kein Bashing, aber diese Messe ist ein gehütetes Geheimnis. Das weiß halt niemand.
Ja, ist schade.
Ne? Und es wird nirgendwo plakatiert, es gibt keine Werbung dafür, es ist auf keinen Plattformen findest du was dazu. Von daher ist es halt schwierig. Ich habe, guck mal, jede bescheuerte Edelsteinmesse plakatiert hier die halbe Stadt. Ne, wenn die irgendwelche komischen Steinchen da an Esoteriker verkaufen im hier im Kohlrabi-Zirkus oder so. Da hast du die ganze Stadt mit Plakaten vollgepflastert.
Oh, gehen wir da mal hin?
Nein, ich brauche keinen irgendwas Quarz, den ich mir nachts oft in die Ohren stecke, um zu hoffen, dass ich am nächsten Morgen keine Rückenschmerzen mehr habe.
Ja,
da trinke ich lieber noch einen Schluck Oben.
Da ist die Laune gleich wieder ganz weit oben. Und ist ein ganz klassischer Oben, 14 Jahre alt. Allerdings sieht mir die Flasche relativ groß aus. Ich tippe auf 0,75 Liter.
Ich glaube, das ist korrekt. 75 CL.
Und die alten 75 CLer sind legendär.
Und also mein Bruder hat mir die vermacht. Den fand den so lali.
Okay.
Ne, der hat den bei irgendwo geschossen. Ich weiß nicht, Auktion oder sowas. Und das Schöne ist, auf der Flasche ist hinten drauf gemalt, mit einem Kugelschreiber draufgeschrieben, aus Rücketikett.
Ja.
6,91 mit einem Kugelschreiber geschrieben.
Mhm.
Also Juni 91 wahrscheinlich gekauft.
Ja.
Für 72,30 Mark.
Ja, das passt. Ja, tippitoppi. Das heißt also, wir haben hier den guten Stoff aus den 70ern. Richtig? 14 Jahre alt. Ja, also späte 70er destilliert.
Ja, gut gemeint hier mit dem Tim mal wieder.
Ja.
Aber der steht jetzt schon im Raum. Geil.
Ja, das ist fantastisch. Das macht Spaß. Vielen, vielen Dank. Erstens an deinen lieben Bruder und zweitens an dich. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich habe den eingetauscht gegen diesen Bourbon Cask Decanter Edward Dauer, den ich schon länger offen habe. Den fand er ganz funky und geil und da habe ich dann sozusagen gesagt, lass uns doch die Bullen tauschen.
Also Oben kann wirklich was. Ich habe jetzt...
ich habe ewig keinen Oben 14 mehr probiert. Ich habe das letzte Mal vor Jahren im Noel's Ballroom, das ist ein Irish Pub in Leipzig, da habe ich mal einen Oben, also den Oben 14 auch getrunken, aber das ist Jahre her, war in der Bar zu einem Bier. Von daher, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe den, wie heißt der andere Oben, den es noch gibt? Little Bay.
Oben Little
Bay. Den habe ich noch im Schrank irgendwo.
Distillers Edition gibt es noch.
Genau, den Little Bay habe ich mal irgendwie bei so einem Amazon-Day für irgendwie 28 Euro oder so
geschossen. Gibt's doch gar nicht mehr, ne?
Weiß ich gar nicht, aber...
Ja. Nee, Oben macht auf jeden Fall Spaß. Vor allen Dingen, große Empfehlung meinerseits, auch die Distillers Edition. Aus dem, ich glaube, es ist ein Fino-Cask. Fino-Sherry-Cask. Und auch 14, war 14 jetzt ja inzwischen ohne Alter, aber so viel jünger werden die nicht abfüllen.
Und auch selten.
Extrem geile Abfüllung. Macht richtig, richtig viel Spaß. Und eine dunkelblaue Tube. Oben Distillers Edition, einer meiner Favoriten im letzten Jahr in Erfurt auf der Messe.
Sieht man auf jeden Fall auch nicht so oft. Also unser hier, das ist noch Import Schlumberger.
Ja, krass.
Ne? 75 CL, 43%.
Ja.
Ja, lustig. Die Flaschenform ist ein bisschen anders als die heutigen Diageo-Buddeln.
Ja.
Von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr nett. Nee, und der riecht fantastisch. Ich habe den, wie gesagt, Weihnachten, mein Bruder hat den Weihnachten mitgebracht. Und der hatte den mit seinem Stammi schon aufgemacht und da haben wir den Weihnachten verkostet in dem Tasting. Und da meinte er halt, hier komm, lass uns einen Ringtausch machen, wie man ja heutzutage sagt.
Ja.
Und haben wir dann, habe ich aber gut gemacht, glaube ich.
Sehr gut gemacht. Übelst OBF schon.
Ja, ja.
Krass. Also da kommt ordentlich was raus. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen stehen auf jeden Fall. Der kann, glaube ich, noch kurz, obwohl Sauerstoff hat er, glaube ich, genügend bekommen. Da war genug Headspace in der Flasche drin.
Ja, also ihr müsst, also es ist ungefähr jetzt noch ein Sechstel in der Flasche, würde ich sagen. Also nachdem ich zwei jetzt großzügige Gläser eingeschenkt habe. Aber wie gesagt, das ist ja, wenn der alles ist, ist er alle. Der wird ja jetzt auch nicht besser, wenn der hier ewig rumsteht. Von daher, ich habe ihn nur nicht angerührt, bevor der Tim gekommen ist. Der war noch Parafilm verklebt oben die Flasche. Weil ich wusste, wenn ich die hier mir in die Küche stelle, dann erlebt die den nächsten Podcast nicht. Deswegen hatte ich sie kühl in der Garage gelagert, weil dann da ist die Gefahr nicht so groß.
Und hast du noch eine Flasche Ginger Ale da?
Nein.
Schade.
Ich Nein, könnte dir hier Tonic Wildberry habe ich noch da im Kühlschrank.
Können wir dann probieren?
Ja.
dann haben wir den alten Port Ellen mit Tonic Wildberry getrunken.
Ja, jetzt bestimmt Leute, die das machen.
Ja, einfach nur, weil sie es können. Das wäre definitiv witzig, obwohl das wäre, glaube ich, auch Verschwendung.
Ich muss mal einen kleinen Sip mal nehmen hier. Wir müssen es ja nicht gleich in einem leer ächzen, aber ich muss mal probieren.
Mach das auf jeden Fall. Ich lasse noch kurz hier ein bisschen drin. Nee, oben finde ich insofern spannend, damals auch, als ich in der Brennerei war, dass das einfach, wenn du dort bist, total idyllisch ist. Ne? Heißt ja kleine Bucht auf Gälisch und dann kommt Little Bay raus, das heißt auch kleine Bucht, also kleine Bucht. Ganz, ganz witzig fand ich das, als ich diese hellblaue Abfüllung da gesehen habe aus den kleinen Fässern. Und das ist ja schon ein bisschen Goldstaub. Du kriegst den zwar in vielen Supermärkten, also nicht nur im Fachhandel, das finde ich interessant. Auf der anderen Seite ist das ja, ich glaube, mit 500.000 oder 600.000 Litern im Jahr relativ winzig vom Ausstoß her. Und die können ja auch nicht wachsen. Ne? Die stehen mitten in der Stadt, die können jetzt nicht irgendwie sagen, na komm, wir bauen noch ein Stillhaus. Das funktioniert dort nicht, weil da einfach rundherum alte Gebäude vor allen Dingen auch stehen. Und auf der anderen Seite kommt halt Wasser.
Und die haben natürlich auch ordentlich Preis draufgepackt, ne? Weil du sagtest Goldstaub, also unter 50 Euro kriegst du den, glaube ich, gerade.
Schon lange nicht mehr, ja. Oh, wenn man den so ganz, ganz, ganz kurz nur an die Nase, da kommt sowas Intensives raus und das ist irgendwie eine Mischung aus nussig und gleichzeitig so dieses Marillenmus eingekocht, fett.
Gelbe, übersatte Früchte.
Ja.
Ne, genau.
Aber auch schön Holz.
Sehr, sehr viel Holz, Würze. Ne, der ist auch wiederum sehr vielseitig, sehr verwoben, was wir ja, muss man ja sagen, bei diesen alten oder bei den früher hergestellten Whiskys irgendwie immer mehr haben als heute. Wo man heute die Aromen doch auch relativ klar zerlegen kann, finde ich, ist das je älter die, also je länger der Destillationszeitpunkt zurückliegt, immer schwieriger.
Der 43, oder?
Ja.
Perfekt.
Ja, genau. Der braucht auch nicht mehr.
Nee, der braucht nicht mehr. Der kann das.
Der hat Schub, der hat Power.
Ich wollte gerade sagen, also hätte ich jetzt blind wahrscheinlich auch auf 46, 48 oder so, also ja, unter 50 auf jeden Fall, aber schön. Ah, und der bleibt. Uha. Ja, dankeschön.
Ja, du bitte.
Freut mich sehr. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Aber wo wir gerade bei Urban sind, ich war mal wieder in Erfurt auf der Terona und durfte dort auch ein paar Tastings mal wieder machen und stand am Stand von Diageo. Und naja, ab und zu auch mal bei Artbeck, je nachdem, wo ich gebraucht wurde.
Ja.
Ich bin Freitag, also es war ganz, also vom Workload war das auf jeden Fall der Freitag der Messe ein krasser Tag. Die Messe ging da irgendwie, ich glaube, 16 Uhr los. Ich hatte hier noch 6 Unterrichtsstunden, bin dann mit dem Rad zum Bahnhof gefahren, weil hier die ganzen Öffis gestreikt haben.
Stimmt,
ja. Bin dann in den ICE gehüpft mit dem Rad, weil ich dachte, die streiken eventuell in Erfurt auch. Muss er ja aber, wenn ich dann von der Messe zurückkomme, irgendwie nach Hause kommen. Rad mitgenommen, dann vom Bahnhof in Erfurt direkt zur Messe. War ungefähr, weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde da, dann ging es direkt los mit dem ersten Tasting. Dann nach dem Tasting, halbe Stunde Pause, direkt das nächste Tasting und dann noch ein Tasting. 3 Tastings am Stück. Ich konnte mich danach nicht mehr reden hören.
Hast dich leer gequatscht quasi.
Ja, das war auf jeden Fall für den Tag genügend. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Die Leute hatten so Bock, es waren alles volle Tastings.
Was heißt voll? Wie viele Leute sitzen da?
Wir haben Raum, da passen immer 30 Leute rein. Und wir hatten teilweise 32 drin. Weil dann gab es noch so Nachbuchungen. Manchmal hast du ja, dass so eine Freundesgruppe kommt, Mensch, können wir nicht noch die 2 mit reinnehmen? Das hat dann funktioniert und es waren alles Leute, die Bock auf Whisky hatten, die gehen natürlich zu so einer Whisky-Messe, aber auch die nicht zu viel wissen. Und das macht dann bei einem Tasting natürlich Spaß, wenn man ein bisschen was erzählen kann, ein paar Anekdoten erzählen kann, zusammen nochmal die Drams probieren kann. Es waren so am Anfang eher Einsteiger-Tastings. Später dann habe ich so ein Flora- und Fauna-Tasting gemacht, wo wir nur die Flora- und Fauna-Abfüllung probiert haben, was auch ganz cool war. Und so war das ein richtig, richtig interessanter Einstieg in dieses Messewochenende, weil ich hatte mit der Messe gar nicht so viel zu tun. Ich war da oben in meinem kleinen Zimmerchen drin und bin dann abends runtergekommen, so gegen 21.30 Uhr und da war natürlich die Hölle los.
Ja.
Das war dann wie so ein kleiner Kulturschock, was aber auch wiederum richtig, richtig cool war. Und ich war überrascht, wie viel los ist tatsächlich schon auf dem Freitagabend.
Ja. Im Gegensatz zum Leipziger Whisky Weekend ist die Terona ja eine richtige Institution, ne?
Ja, aber ich glaube, vom Alter her sind die so weit gar nicht auseinander.
Nee, aber ich meine von dem Namen, dass das Ganze hat, ne, wie das sozusagen auch bekannt ist
in
Deutschland.
Das stimmt.
Und so, also, das hat ein ganz anderes Standing.
Also zu Terona kamen die Leute ich habe da mit Leuten gesprochen, die sind teilweise extra aus Kiel angereist, teilweise aus Frankfurt und so weiter und so fort. Also das hat schon einen Namen und da sind schon dadurch, dass geografisch sehr schlau gelegen ist mit Erfurt, sowohl westlich genug, um eben die Richtung Frankfurt und so anzuziehen, aber auch östlich genug, um die Leipziger, ich meine, du fährst mit dem Zug 45 Minuten hin, das ist weniger, als ich mit der Straßenbahn auf Arbeit brauche. Ja, und insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr gut gelegen. Und was mir aber bei der Tarona aufgefallen ist, ist, dass extrem viel mehr Aussteller auf einmal da sind. Also es wird immer mehr, es wächst und wächst und wächst, werden immer mehr Aussteller. Gefühlt waren es auch noch mehr Gäste als im letzten Jahr, aber gleichzeitig haben die nicht so viel konsumiert, weil, glaube ich, durch die gestiegene Zahl der Aussteller natürlich jeder schaut, okay, wo gebe ich jetzt mein Geld aus?
Ja.
Und da bleiben natürlich so Standards, wie zum Beispiel das Portfolio von Diageo oder Artback Lemorangy so ein bisschen hinten dran, auch wenn wir gut zu tun hatten, viel zu tun hatten, nichtsdestotrotz, auch was man von den anderen Ausstellern gehört hat, ist es dann tatsächlich, glaube ich, so, dass durch die Erhöhung der Menge der Aussteller dann der einzelne Aussteller wahrscheinlich ein bisschen weniger mitnimmt und gleichzeitig war es wirklich ordentlich gepackt, trotz gutem Wetter. Aber das war geil. Die haben da draußen auf dem Hof haben die eine mobile Destillieranlage gestellt, wie man es eigentlich so aus dem Cognac oder Armagnac kennt. Mhm. Und haben da wirklich gebrannt. Konntest du zugucken. Ich habe da mal oben aus meinem Fensterchen rausgeguckt und dann mal runtergeschaut. Wahnsinnig viele deutsche Brennereien auch da. Es hat echt Spaß gemacht.
Cool. Ja, mit den Tastings, ich frage mich immer, wer das so macht, wenn es nicht so Spezialtastings sind, wer so auf solche Tastings geht. Aber wie du hast es ja gerade gut erklärt, Einsteiger, Leute, die sich noch nicht so sehr mit beschäftigt haben, die nehmen dann mal so geguided 6-8 Abfüllungen mit. Das ist dann ja auch cool. So einfach, weil hier, was die Schottland-Weltreise mit Diageo oder so, das ist ja für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, ist das ja wirklich perfekt.
Ja, und sind tatsächlich auch immer nur vier,
oder vier
in so einem Tasting und es ist relativ kostengünstig, muss ich sagen.
Okay.
Ja, du bekommst quasi was erklärt, du bekommst nochmal eine kleine Einführung dazu und einen schönen Überblick eben über, je nachdem, wie das Tasting aufgebaut ist. Ne? Mhm. Hat ja jeder Aussteller die Möglichkeit, sich da anzumelden und ein paar Tastings zu machen.
Ja.
Und du bist ja quasi frei in dem, was du da kuratieren möchtest. Mhm.
Nee, aber wie gesagt, ich finde das gut. Ich gehe auf eine Messe aus einem ganz anderen Grund, weil ich will an den Ständen halt gucken, was gibt's da für coolen Stoff. Aber ich habe vielleicht auch noch nicht das super Angebot gesehen für mich, bis passend. Das es aber bestimmt auch geben mag, ne? Wo ich sage, würde ich sofort mitmachen, ne? Aber habe ich bisher jetzt noch nicht so gehabt. Gucke ich aber auch ehrlicherweise gar nicht nach so Tastings, weil ich finde, die Zeit geht so schnell rum, wenn du da über diese Messe läufst, egal wo du bist, ne? Und dann verquasselst du dich hier und da und auf einmal sind die 4 Stunden rum und das Ding ist wieder, macht zu, ne?
Ja, aber das hast du, ja. Also wir haben ja da um eins gestartet oder so.
Ja, du ja. Ich mein's nur, wenn du als normaler Gast da hingehst, bist du ja nicht irgendwie 8 Stunden da oder so, sondern dann kommst du ja meistens so, dass du 4-5 Stunden da bist. Und in der Zeit bist du dann meistens einmal rum und dann ist auch Schicht im Schacht. Übrigens Grüße vom Thilo Schnabel.
Merci, der war da.
Der war im Whisky-Weekend, genau.
Ja, Grüße von Ike.
Thormann.
Ja.
Ah, sehr schön.
Jason war auch da.
Habe ich gehört.
Jason war da. Ja, waren schon auf jeden Fall ausreichend Leute, auch viele bekannte Gesichter da, die man so kennt. Hat schon Spaß gemacht, hier und da mal ein bisschen geschnackt, auch wenn ich viel zu tun hatte. Ich war auch nur Freitag, Samstag. Sonntag habe ich mir nicht gegeben.
Bist ja auch jemand, der noch nebenbei arbeitet, ne?
Genau.
Also von daher muss man ja auch mal ein bisschen.
Ja, Familie, Unterrichtsvorbereitung muss halt auch gemacht werden. Und deswegen, genau. Da ist der Sonntag dafür da. Bei mir ist immer wirklich so, Samstag ist heilig. Da wird nicht gearbeitet. Außer halt sowas mal. Und insofern hat es gut gepasst. Nee, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Rückwärts war es ein bisschen spannend, weil dann irgendwie Messe um 10 zu Ende, kurz vor 11 soll der Zug fahren, dann auf einmal fuhr der Zug erst kurz nach 11 und es war super gruselig. Saß ich da in dem ICE und auf einmal aus der Kalten bremst er ab, hält an in einem Tunnel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir mussten einen außerplanmäßigen Halt in einem Tunnelbauwerk einlegen. Wir informieren Sie, sobald wir weitere Informationen für Sie haben.
Sehr gut.
Und dann standst du da und ich alleine, also die haben bei dem ICE nachts, der von München kommt, über Erfurt fährt, glaube ich, war das, und dann nach Leipzig und Endstation in Leipzig hat, ist Erfurt-Leipzig quasi, dazwischen ist kein Halt mehr. Und da ist auch keine Sau mehr, auf Deutsch gesagt, in dem ICE drin. Und dann saß ich allein hinten im letzten Waggon, weil die haben die letzten 3 oder 4 Waggons schon gesperrt gehabt. Ja. Aber der letzte Waggon ist halt immer Radwaggon. Das heißt, ich konnte da mit meinem Rad noch einsteigen. Keine Sau da. Und ich so, ja, wenn jetzt irgendwie von hinten noch jemand kommt, aber war alles gut, ist dann nach 2 Minuten weitergefahren. Ich bin dann schön in Leipzig angekommen, mit dem Rad nach Hause gedüst, mitten in der Nacht, und dann war das auch schön. Dann braucht man immer so ein bisschen nach so einem, glaube ich, relativ langen Messewochenende zum Runterkommen tatsächlich. Das ist noch, man ist ja schon aufgewühlt, man erzählt den ganzen Tag, ist die ganze Zeit on fire und was ja auch Spaß macht. Und dann so runterkommen zum Einschlafen, dann war es eigentlich, ja, hat schon Spaß gemacht.
Sehr gut.
Mag das einmal im Jahr, das ist ganz cool. Mhm.
Nee, das ist doch toll. Seht ihr, da haben wir beide Messeerfahrungen gemacht. Ich vorm Tresen, du hinterm Tresen.
Ja.
Ich in der kleinen Leipziger Variante, du in der großen Erfurter Variante.
Ja. Insofern war das ganz gut. Ich habe aber in Erfurt tatsächlich auch von Diageo so ein paar Sachen, die Special Releases, mal probiert. Und da war ja dieser, wie heißt der denn? Rosyle. Riesenbrennerei. Ja,
12 Jahre, ne?
Erste Abfüllung, Rosyle 12, dabei.
Und?
Das ist nischt.
Habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
Es ist tatsächlich.
Alle sagen irgendwie, sind enttäuscht, weil generischer Whisky.
Ja, das könnte alles sein. Mhm. Und ich glaube, dafür ist er auch gemacht, dass es alles sein könnte. Dass der halt wirklich für, dass es ein Single Malt zwar ist, aber wirklich auf Masse, gute Qualität, keine Fehlnoten, nichts, aber völlig belanglos.
Ja, du, für so ein 100er oder was die Flasche kostet, solltet ihr auch keine Fehlnoten haben eigentlich, ne?
Ja, ja, das ist alles in Ordnung, ne? Aber da sticht halt auch nichts heraus. Also ja, das ist halt super langweilig. Dahingegen, wo ich extrem kritisch war und wo ich null gespannt war und eigentlich auch keinen Bock drauf hatte, die haben einen 11-jährigen Oban rausgebracht aus einem Rum-Cask. Das ist eine Bank.
Okay.
Das ist eine geile Bude gewesen. Den fand ich richtig gut. Ja, das hat Spaß gemacht, um wieder mal so ein bisschen zurück zum Oben zu kommen.
Sehr gut, ja. Ja,
also der war tatsächlich echt spannend. Da habe ich kurz überlegt.
Hm. Ich habe nicht oben im Kühlschrank, sondern unten im Kühlschrank, im Gefrierfach, noch ein Porter liegen. Möchtest du das?
Sehr gern.
Dann hole ich
gern.
Das nämlich jetzt mal raus.
Das klingt fantastisch. Und ich schaue hier nochmal den Oben an, den wir hier im Glas haben. Oh, so viele Oben-Wortspiele, irgendwann ist gut, ne? Man kann das auch übertreiben. Olli hat mal wieder beim Lidl nämlich eingekauft, und da gibt es aktuell ganz neue Porter aus den bekannten Steambrew-Dosen. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich kannte nur das Stout und Imperial Stout und Imperial Lager und Red Ale und Ale Ale und keine Ahnung, was es da alles gibt für 20 Dosen. Jetzt gibt es auch einen Porter, weil auch vom Label her ist es irgendwie neu mit giftgrünlichen Anteilen im Etikett. Klingt spannend. Porter mag ich eigentlich ganz gerne, aber immer nur maximal eins, weil es ist schon sehr süß und schon speziell und so dunkel und karamellig. Da muss man schon Bock drauf haben, aber heute habe ich Bock drauf.
Es ist eine braune Dose, also das Stout ist schwarz, dann gibt es rot, ist dieses Red Ale, das sind meine Lieblingsdosen. Und dann gibt es noch eine silberne und eine goldene, aber die finde ich beide nicht so gut. Ich glaube, das eine ist so eine Art Weißbier oder Weizenbrew irgendwas.
Ja, Wheat.
Das silberne, weiß ich, glaube Imperial Pale Ale oder genau, sowas noch dabei, mag ich auch nicht so.
So ein blaues.
Aber wie gesagt, ich finde, habe das Porter schon probiert am Wochenende zum Grillen, habe ich mir mal ein Döschen reingeschmatzt.
Ihr habt schon angegrillt oder was?
Ja, ja.
Ja, war ja auch geiles Wetter.
Deswegen. Und ich trinke heute für euch zur Info eine bayerische Brauspezialität, ein Mönchshofshelles, besonders mild, sagt der dicke Benediktinermönch, der da auf dem Etikett drauf ist. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Aber eine schöne Dose auch aus dem Lidl. Bei Lidl gibt es bestimmt 20 verschiedene Biersorten.
Kriegen wir irgendwann.
Da gibt es Tüski, Becks, Holsten, weiß der Geier was, ne? Gibt jetzt alles bei Lidl.
Okay, krass.
Fand ich sehr, sehr erstaunlich. Ist mir früher gar nicht so aufgefallen, aber dadurch, dass ich jetzt öfters auch mal Dosen hole, weil die auch so schön schnell kalt werden.
Kann man machen.
Kann man das machen.
Muss man das?
Ja, wenn ich bei Flaschenpost bestelle, bestelle ich auch immer also Flaschenbier. Aber wenn ich hier eben in Lidl renne, dann bringe ich Dosenbier mit.
Oft, also in Ordnung.
Plastikflasche, Perleburger, Bier brauche ich mir dann nicht kaufen.
Ja.
Und nur wenn italienische Wochen sind, gibt es ja manchmal Peroni oder sowas noch dort. Das mag ich dann ja auch.
Ach ja, diese grüne Flasche mit weiß-rotem Etikett.
Ist auch so ein eher leichtes Bier, aber ist nett. Und das gibt es manchmal in diesen 0,3er Flaschen.
Ja.
So in so einer Pappschachtel, so irgendwie, keine Ahnung, 18 Stück oder 22 oder 24, weiß ich genau, aber so eine kleine Schachtel. Und das finde ich auch mal ganz nett. Da kann ich dann auch nicht Nein sagen, wenn es das da gibt.
Würde ich auch nicht. Muss man auch nicht.
Muss man auch nicht, genau.
Dann erstmal Cheers.
Ja, so, ich muss erstmal eingießen, aber du kannst schon mal hier.
Und eine trockene Kehle, bevor ich weiterrede. Bist du eigentlich immer noch viel mit Mezcal unterwegs oder hast du auch mal wieder dich mit Whisky beschäftigt?
Ich hab den Margarita Day zelebriert. Der war irgendwann im Februar. Da war ich in der Rorschachbar.
Gar nicht so süß.
Ja. Und die wussten gar nicht, dass Margarita Day ist.
Ja, weil die halt auf sowas wirklich...
Der internationale Tag des Margaritas. Und da hat aber die Barkeeperin, also der Maurice war, hat einen freien Tag.
Ja.
Und ich glaube Donnerstag war das, ein Donnerstag.
Ja.
Oder ein Dienstag, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat die Dame, die die Bar geschmissen hat, sich dann ebenfalls mit mir, also zu mir parallel auch ein Margarita gemacht, weil die dachte, wenn der Margarita Day ist, muss ich auch einen trinken.
Ja, das ist schlau.
Fand ich gut. Und ja, da habe ich mich mit Tequila beschäftigt. Ansonsten, nee, ich habe mich generell nicht so viel mit Spirituosen beschäftigt in den letzten Wochen. Von daher bin ich da, gibt es jetzt auch von der Front nicht so sehr viel zu berichten.
Ich merke, wie ich mich immer weniger informiere, weil es mir immer weniger, weil es immer noch, also jedes Mal, wenn ich mich informiere, denke ich mir so, oh, die Zeit hättest du dir auch sparen können, weil es immer dasselbe ist.
Ja, es sind wenig Sachen, die einen noch so touchen, ne?
Ja, das ist krass. Das ist irgendwie total verrückt, so von den neuen Sachen, umso mehr ist irgendwie interessanter, wieder alte Geschichten aufzudecken. Cheers, Olli. Auch wo du Margarita Day sagst, du hast das irgendwie geschrieben, da habe ich mich gleich irgendwie, habe ich mir so ein Cocktailbuch geschnappt, mal reingeguckt und dann kam ich gleich dann auch auf Difford's Guide, dann kam ich gleich auf Mixology, da waren dann irgendwelche Artikel, wie der Margarita entstanden ist, wie der früher hieß, woher die ersten Rezepte kommen. Sowas macht es irgendwie gerade wieder ein bisschen mehr spannend.
Definitiv.
Auch wieder mal Tellerrand, ne? Wie wir das eigentlich gerne machen, mal wieder überblicken. Und aber auch beim Whisky einfach bekannte Sachen nehmen und da auch nochmal nachforschen, nochmal andere Sachen suchen. Ich habe neulich, ich hatte irgendwann mal einen Inchgauer alten, Inchgauer 12 Originalabfüllung, ja. War so ein ganz tolles Ding. Da habe ich gesucht und gesucht und gesucht und habe dann in Italien gefunden, aber immer so 170, 180 Euro für so eine Flasche. Da habe ich
gesagt, hast du noch 25 Euro
Lieferkosten. 25 Euro Versand und so weiter. Das war mir alles zu fett. Ich wollte aber gerne den so einen Inchgauer mal wieder probieren. So einen alten. Und dann ist mir natürlich in den Kopf gekommen, wir hatten ja mal unser Sample-Set und da war ja mal ein Bells dabei mit extrem Inchgauer Anteil und extrem schön,
ja,
wirklich krassen Old-Bottle-Flavor. Und dann habe ich durch Zufall bei eBay so ein Ding gefunden und habe einfach so das Mindestgebot eingegeben und habe dann das 3 Wochen stehen lassen. Und dann habe ich das leider gestern bekommen für, ich glaube, 40 Euro.
Hast du
Ein Bells geshootet mit Screwcap aus den, also ist noch ausländisches Erzeugnis, wahrscheinlich.
Sehr schön.
Abgefüllt in den 70ern. Mhm. Heißt, weiß nicht, wie alt das Zeug da drin ist. Wird nicht so alt sein. Wahrscheinlich auch destilliert in den 70ern.
Ja, 60er, 70er dann wahrscheinlich, ja.
Da freue ich mich sehr. Der ist wahrscheinlich jetzt unterwegs, kommt dann irgendwann mal an in der Richtung. Und so macht das irgendwie, vor allen Dingen die älteren Sachen sind da gerade spannend. Alles, was neu rauskommt, ich habe heute gesehen, ich habe mir ein Newsletter von Kirsch angeschaut, da kommen viele spannende Sachen raus. Vor allen Dingen wird jetzt, haben sie wahrscheinlich so Gebete erhört, Palo Cortado immer mehr genutzt. Ne? Da kommt jetzt irgendwie ein Karl Ila 16 Jahre aus dem Palo Cortado Fass raus. Vom Best Ram, die feiern irgendwie Geburtstag und haben da so eine Salve rausgefeuert mit unfassbar vielen Abfüllungen. Ich glaube 7, 8, 9 Abfüllungen.
Mhm.
2 davon aus Palo Cortado, auch andere Süßweinfässer etc. Schon spannende Sachen dabei, aber wiederum alles nichts, wo ich hinterherrennen würde. Und auch bei sowas habe ich jetzt wieder geguckt, habe mir mal noch einen alten Mortlach Gordon MacPhail 15 in dem alten Flaschendesign sowas Kleines irgendwie mal reingestellt, weil ich einfach weiß, dass das schmeckt.
Ja, definitiv. Du, ich hab mir, nachdem wir mit dem André auch die Folge hatten und habe ich mir von ihm diese 3
100 Proof.
100 Proof, genau, so hießen sie. 100 Proof Abfüllungen geholt. Eine habe ich ja direkt dem dem Franz vom Dr. Hobbs vermacht, weil ich bei dem genau den Betrag 45 Euro noch Schulden hatte.
Das war der Tulibardin.
Genau, den Tulibardin habe ich ihm gleich in die Hand gedrückt. Und die anderen beiden habe ich hier noch stehen, ein Ardmore und ein, ach, ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Egal. Aber nette Buddeln.
Oder?
Ja, kann sein.
Blair Ether war das.
Ja, nette Buddeln, 45 Euro, No-Brainer, kann man machen. Aber jetzt auch nichts, was einen jetzt nachträglich irgendwie begeistert oder wo ich jetzt unbedingt heiß wäre, die aufzumachen.
Ja, da rasten ja alle aus wegen dem Blair Ether. Dunkel, 45 Euro, sind ja alle ausgeflippt. Die sind ja teilweise jetzt für 120 Euro wird das Ding ja
verklingelt. Ich hab mir die ja im Dreierpack geholt. Ja. Also die waren ja als Bundle sozusagen eine Weile verfügbar.
Du bist so klug. K-L-U-K. Ich meine K-L-U-G.
Sehr geil. Nee, also von daher, das war sozusagen mein letzter Schottenkauf.
Junge, das war ja Anfang Februar, Ende Januar dann.
Ich habe noch einmal, wie gesagt, beim Jörg Meyer zugeschlagen, trinkabenteuer.de, der hatte 20% Discount auf alles.
Champagner gekauft.
Nee, ich habe Tequila gekauft.
Ja, natürlich. Dumme Frage, sorry.
Und Mezcal.
Ja.
Whisky hat er nicht so großartig. Ne?
Ja, er hatte mal so diesen Yellowstone oder so ein Kram, ne? Heißt das so?
Ja, genau. Yellowstone hat er mal.
Das ist so ein Bourbon.
George Remus Bourbon. Also Bourbons hat er ab und zu mal was.
Und der hat auch immer mal Stork im Angebot.
Genau. Ne? Genau. Und habe ich aber alles noch da. Ne? Also ich habe Bourbon, brauche ich nicht. Habe ich genug. Ich habe, wie gesagt, genug Bourbon noch da. Ich habe von dem... Vor dem Stork habe ich bestimmt auch noch eine Handvoll Flaschen irgendwie, weißt du, deswegen muss ich da auch nicht nachstocken.
Nö, das stimmt.
Aber bei dem Mezcal habe ich noch einen schönen Tepectate noch von San Cosme, so eine Sonderedition mir nochmal mitgenommen und so, die mir sonst eigentlich zu teuer gewesen wäre. Und noch Fortaleza natürlich nochmal zwei Flaschen und so und habe da noch ein bisschen nochmal geshoppt.
Machen wir irgendwann einen Laden auf, um einfach das ganze Zeug loszuwerden, was wir über die Jahre eingekauft haben.
Du, ich habe wirklich nicht so viel gekauft in den letzten Wochen. Das muss ich, also habe mich auch wirklich wenig beschäftigt.
Nein, das waren jetzt nur 6 Flaschen.
Nur wenn, ja, wenn
so die Kiste muss voll werden beim Bestellen.
Genau.
Der versendet nur in 6er oder 12er Kisten.
Genau. Und wenn wenn man dann mal so eine Gelegenheit hat und das halt an das Zeug auch so günstig rankommt, ne? Und dass man ja auch weiß, dass die Verfügbarkeit eigentlich nicht so hoch ist, dann schlägt man da halt mal zu. Ich habe allerdings eine Halbflasche erlegen.
Was? Whisky? Nee.
Ja, doch, Whisky. Und zwar meinen Freunden aus Dänemark, Thö Whisky. Ah. Die haben quasi ihre Serie vollendet und haben Nummer 24 rausgebracht, also den 24. Whisky in 10 Jahren. Und das ist auch der letzte, also diese Serie endet damit quasi.
Okay.
Man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also die wissen es wahrscheinlich, aber es ist noch nicht bekannt, ob die jetzt Standards machen oder irgendwas oder bestimmte Geschmäcker ausbringen wollen. Es ist auf jeden Fall, dass diese Small Batches, die immer aus ein paar Fässern bestehen und immer irgendwie zwischen 500 und 1500 Flaschen sind, das ist jetzt vorbei. Und die Nummer 24 ist trägt ein Alter, und zwar 8 Jahre. Ist eine reine Bourbon-Fassreifung, sind mehrere Fässer, knapp 600 Flaschen. Und genau, Bourbon-Fass gereift, zwischen 2013 und 2015 destilliert.
Wie funktioniert das?
Das sind mehrere Fässer, zwischen 2013 und 2015 destilliert.
Okay.
Und deswegen 8 Jahre ist halt quasi das 2015er Fass. Und die anderen sind älter, also die anderen Bestandteile. 52,1%. Und Propino und Imperial Barley. Zwei verschiedene Getreidesorten drin. Und das Krasse war, ich habe den Newsletter gekriegt, dass diese Abfüllung kommt. Deswegen sage ich Hype-Buddel. Und ich war hyped. Und an einem bestimmten Datum sollte dann sozusagen das veröffentlicht werden, dass man das bestellen kann. Mhm. Und da hieß es dann an dem und dem Tag, und ich morgens schon um 9, um 10 immer wieder reingeguckt, die Flasche war nicht da. Also war schon im Shop da, aber konnte sie nicht bestellen. Da habe ich den Jakob nochmal angewhatsappt. So, hier, was ist denn da los? Wann kann ich die bestellen? Ja, 21 Uhr geht die online.
Ich dachte schon ausverkauft.
Ne, ich dachte ausverkauft, genau. Die stand doch auf Sold Out, ne? Hm. Und hab dann wirklich um 21 Uhr 4 oder sowas die Bestellung abgeschlossen. Und um 21 Uhr 9 waren die Bullen weg.
Sehr gut.
Also nach 9 Minuten war alles ausverkauft.
Verrückt.
knapp 600 Flaschen bei denen im Shop.
Das freut mich für die Jungs und Mädels.
Definitiv.
Finde ich richtig gut. Und das zeigt ja, dass es erstens Früchte trägt, dass die extrem viel jetzt zuletzt in Europa gemacht haben, mit ihrer Europa-Tour im letzten Jahr, Deutschland-Tour im letzten Jahr, auch hier immer wieder auf den ganzen Messen präsent sind und dass die auch insgesamt mit ihrer Herangehensweise den richtigen Weg gehen.
Definitiv. Ich habe die dann auch irgendwann unter der Woche bekommen und habe sie dann direkt am Freitagabend dann angestochen, weil ich auch sehr neugierig war. Und das hat natürlich entsprechend Spaß gemacht und ich habe die offen und die können wir gleich auch noch mal probieren, wenn du Lust hast.
Ja, sehr gerne. Du kannst ja vielleicht schon mal, du hast ja da noch zwei Gläser,
ja, da steht schon mal einschenken. Ja.
Wie stark ist das Gerät?
52,1.
Oh, das geht ja. Ja, das sind wir ja Schlimmeres gewöhnt.
Da können die auch anders, definitiv.
Ja, da hatten wir ja schon andere Kaliber. Schöne Farbe auch.
Ja, also, ist ein sehr schön gereiftes.
Sieht nach Getreide aus.
Schön gereifte Bourbonfassabfüllung, schönes Gold. Kleines Halb-Liter-Büdelchen.
Costa Quanta.
130, darf man gar nicht sagen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch da nicht vernünftig, sondern
Fanboy. Nö, du sagst ja selbst immer, ein Hobby muss Geld kosten und Zeit fressen.
So ungefähr.
Oh, ich habe gerade reingerochen, das ist ja fantastisch. Wow, sehr cool. Ich stelle mal wieder zur Seite erstmal, lass ihn noch ein bisschen atmen.
Ja.
Aber ich glaube, wir können in Zukunft weiterhin gespannt sein, was Tü da so rausbringt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich bin sehr, sehr neugierig, ob die jetzt quasi ihre verschiedenen, wir haben ja, du erinnerst dich, in dieses Tasting mal mitmachen dürfen, wo es acht oder sechs verschiedene Expressionen gab von Tü Whisky, Fassproben, wo dieses krasse, diese Malt-Mod-Geschichte dabei war, dieses krasse Malz, dann aber auch noch ein Grain-Whisky eigentlich, der aus drei oder vier verschiedenen Getreiden bestand.
Ja.
Also die haben ja so ein paar Richtungen, in die gehen können. Die kommen ja eigentlich aus der klassischen Single-Malt-Sherry-Fass-Reifung. Da kommen die ja eigentlich her. Bourbon-Fass ist eine absolute Ausnahme, was wir hier haben. Ne, aber
ich glaube, das sollte keine Ausnahme bleiben.
Nee, finde ich nicht. Also ich bin auch ein großer Fan. Die haben jetzt, also die haben wenig Bourbonfässer abgefüllt, weil das meiste machen die mit diesen kleinen Cherryfässern. Aber ja, fantastisch und sehr interessant und spannend.
Wow.
Und ich erinnere mich, dass als wir die bei uns in der Show zu Gast hatten, das war kurz vor Weihnachten, und da hatte ich doch gerade meine Flaschenanteile zugeschickt bekommen und da war doch auch so eine Probe aus einem dieser Fässer dabei. Und wir haben auch gedacht, das war der beste Whisky des Abends, war das Bourbonfass.
Ist so, die können es. Also ich glaube, wenn die einfach ein paar gute Refill-Bourbonfässer haben und die lange stehen lassen, dann wird das auch richtig, richtig gut. Das hat wirklich, also das ist halt jetzt auch ein bisschen Alter hier. Also die Nase ist fantastisch.
Unheimlich intensiv. Du hast...
Eigen gleichzeitig. Sehr eigen
trotzdem. Sehr eigen, genau, sehr eigen, sehr Tü-mäßig, finde ich.
Ja, hast du recht.
Erkennt man irgendwie die Signatur wieder.
Einen totalen Zitroneneinschlag,
genau, finde ich. Sehr, sehr, sehr zitruslastig, aber auch so ein bisschen so diese klassischen Bourbonfass-Reifungsnoten.
Aber unterschwelliger, also die Zitrone liegt schon oben auf, was ganz cool ist.
Mhm. Aber auch, ist auch ein bisschen getreidig, ist ein bisschen toffee-lastig, ein bisschen, ist irgendwie von vielem auch was drin. Sehr süß.
Ja.
In der Nase. Unheimlich süß.
Zuckerwatte ein bisschen.
Puderzucker.
Ja.
Ja.
Ich rieche Puderzucker relativ selten.
Ja, wenn ich rieche, dann denke ich an Puderzucker.
Okay,
das so, ja. So ist das gemeint. Also die reine Assoziation.
Ja. Spannend. Wollen wir einfach mal probieren?
Wir probieren.
Deshalb wollte ich den eigentlich stehen lassen, aber es wird nichts.
Wird nichts.
Das ist relativ schwierig. Schön.
Ja.
Was sagt man?
Skål? Skål, genau, kann man sagen, ja. Also Cheers geht, glaube ich, auch immer, ne? Ich hab mich irre gefreut, dass ich davon eine bekommen habe von den Flaschen.
Ne? Lass reinströmen.
Weil, wie gesagt, so schnell vergriffen und nach 9 Minuten weg. Und
Oh, ist einer für große Schlücke. Ich habe gerade einen kleinen Schluck genommen, da ist er sehr zaghaft.
Also ich habe schon probiert. Er ist auf jeden Fall mit den 52,1 nicht krawallig. Mm-mm. Er ist ganz, mm-hmm. ganz der Gentleman.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Und cremig, dickflüssig.
Weißt du, was ich mag? Ich finde, manche ist eine Fehlnote. Ich finde, es ist super buttrig. Und das hast du hier so ein bisschen. Wirklich auch vom Mundgefühl cremig, aber schon in so eine fettige Richtung.
Mhm.
Und leicht buttrig. Das hast du manchmal bei Springbank, das hast du manchmal bei Lechik. Diese Noten. Und das ist spannend, das ist schön. Du hast eine leichte Bitterkeit, die am ehesten wirklich wie nur das Öl von der Orange ist. Hinten, kommt hinten voll auf der Zunge, bleibt dunkle Schokolade, vorne Zitrus weiter.
Kakao.
Mhm. Cool. Wirklich, wirklich spannend. Also und muss auch sagen, man merkt halt auch den Progress, den Fortschritt, den die machen, ne? Mit zunehmendem Alter wird's cooler.
Wobei, das ist ja sozusagen noch, es ist ja so alter Stoff, dass das ja quasi noch vor deren eigener Brennerei entstanden ist.
Mhm.
Das heißt, die Whiskys, die Whiskys hier haben die noch in einem Nachbardorf auf der Distille von der Brauerei gemacht, die so eine kleine Distille da rumstehen hatte.
Entweder wird's besser oder danach kackt's ab.
Nee, es ist, also wir haben ja die neuen Sachen auch probiert, die sind ja auch alle fantastisch, ne? Aber das ist sozusagen noch alter Stoff aus den ersten Jahren, ne, den die da abgefüllt haben. Und auch das finde ich natürlich spannend.
Ich bin ja, wie gesagt, immer ein bisschen kritisch bei nicht schottischem Whisky. Aber lass mich gerne überzeugen, und das ist so ein Fall hier, ne? Das ist wirklich so. Ich habe ja keinen Bock, immer alles irgendwie geil und gut zu finden. Das ist bei deutschem Whisky so. Ich meine, als wir Tim letztens zu Gast haben, gab es auch so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, ja, es ist nett, aber es ist halt zu jung. Auf der anderen Seite hat man da auch gemerkt, ne, dass die was können. Ich finde, die nordischen Brennereien, die haben das alle auch schon raus, ne? Auch Magmyra, Stouning, auch wenn ich noch keinen guten Stouning getrunken habe, gibt es da bestimmt. Man hört ja hier und da die Kommentare, dass da schon gutes Zeug dabei sein soll.
Soll ja was geben, ja.
Das ist schon ganz, ganz verrückt. Wo ich letztens sehr, sehr überrascht war, war zum Beispiel auch diese, ach, was ist denn das, wie heißt denn das? Die ist so ein holländischer Millstone. Genau, Millstone. Megazeug. Zu extrem günstigen Preisen. Ja, da können sich die Deutschen mal ein Beispiel dran nehmen, die hier die 0,3 Liter Flaschen teilweise für 60 Euro verticken. Da bezahlst du, glaube ich, für 0,7 Liter für so Standardabfüllung. Ich weiß nicht, wie groß Millstone ist. Das ist ja Suidam Distillery, die sind wahrscheinlich relativ groß, dass die sich das leisten können. Weil so große Abfüller bzw. große Brennereien in Deutschland ja auch so extrem günstige Preisgefüge anbieten können. Erinnere dich mal an Everman. Everman, die
Wilhelm und Theo.
Wilhelm und Theo rausbringen, die es immer noch gibt und die auch immer noch versuchen, glaube ich, aktuell zumindest sagt, dass die Werbung, glaube ich, eher in Richtung Bar zu gehen. Ja, dass halt die Whiskys auch als Pouring Whiskys in Bars angeboten werden. Die sind ja riesig. Die können für die Flasche für 23 bis 30 Euro für den Single Malt anbieten. Alle anderen kleinsten.
07.
In der 07 oder 05, glaube ich. Einer 07, einer 05. Es war einer groß, einer kleiner, ja.
Ich glaube, nur die Flasche war anders. Die eine hatte einen Glasboden, die andere nicht, glaube ich.
Kann auch sein, stimmt. Ja, die eine hatte so einen Lernboden.
Single Malt war, glaube ich, so ein bisschen dickere Flasche. Ja, so.
Stimmt, hast du recht. 07. Aber nichtsdestotrotz, die sind halt so riesig, da fällt das gar nicht ins Gewicht, wenn die noch ein bisschen Whisky machen. Und bei kleinen Brennereien verstehe ich natürlich auch, dass die gar kein anderes Preisgefüge anbieten können aufgrund ihrer Kostenstruktur. Und das ist ja wirklich Handarbeit und fast Manufakturarbeit.
Ich muss auch immer so die Dinge ein bisschen in Relation setzen. Jetzt zum Beispiel bei Tüwhisky, das ist ja auch schweineteures Zeug. Halber Liter, 130
genau,
Euro.
Genau, das ist ja das Nächste.
Ist ja, echt, auch keiner. Ist ja echt Kohle.
Ja.
Nur, es ist halt ein Bauernhof, der komplett auf Bio läuft. Die machen ihr Getreide selber. Die haben jetzt in, die melzen jetzt selber. Die haben in Melztrommeln investiert, in zwei Stück. Mit denen die jeweils 5 Tonnen einen Batch machen können.
Ja.
Die haben ihre Anlage gekauft. Das haben die ja alles aus dem Cash heraus gemacht. Die sind null fremdfinanziert. Und das haben die auch mal gesagt, die machen das alles aus dem eigenen Geld, was auch der Hof abwirft und sowas, ne? Und das ist dann, finde ich, auch nochmal was anderes. Zumal ist eine der wenigen Destillerien, die ich kenne, wo der Whisky billiger geworden ist.
Ist
Weil man
so?
Darf nicht vergessen, als ich 2016 da war, kostete eine Flasche 150 Euro. Eine 0,5er.
Na Mensch, da hast du jetzt ein richtiges Schnäppchen gemacht.
Als ich 2016 im Urlaub war, da wollten die, haben die gesagt, wir haben leider nichts mehr, aber wir, die Flasche, die wir hätten, die kostet 150. Die letzte Abfüllung. Und dafür sind die auch losgeworden. Und das dementsprechend habe ich ja Fassanteile mir besorgt, weil dann warst du ja mit 85 Euro für einen halben Liter dabei, wenn du halt 3 Jahre wartest. Ne? Aber du hast es halt quasi für die Hälfte fast gekriegt. Ne? Knapp die Hälfte.
Rechnest dir nur schön.
Ja, tue ich auch. Und dementsprechend bin ich ja auch bei Fassanteilen. Ich trage die ja nicht alleine, aber da bin ich ja immer dabei, wenn welche kommen.
Hast du noch sonst außer Tü welche rumliegen gerade?
Also von Tü habe ich 3 oder 4 Stück. Aber ich habe noch ein beim
Tom?
Beim Cask Count, beim Tilo. Habe ich noch eine Flasche Ferkel, ein Glenfarclas. Und zwar habe ich mir den Anteil, das waren 2 Flaschen, einen Anteil, geteilt mit unserem holländischen Freund, sag mal.
Marco.
Genau,
van den Broek.
Okay. Mit dem habe ich sozusagen jeder eine Buddel. Stehen wir auch beide auf dem Anteilsschein drauf. Ist ganz süß. Habe ich auch so bestellt, dass beide Namen draufstehen. Genau. Und ein Ding habe ich irgendwie noch. Ich weiß aber nicht mehr. Irgendein Grain oder irgendwie so ein Kram.
Ja.
Irgend so Zeug.
Ich bin total gespannt. Ich habe auch noch, ich habe einen halben Anteil, was allerdings, glaube ich, 3 Flaschen oder 4 Flaschen entspricht. Das war, weiß nicht, wie bei Tom Skowronek.
Die machen das ja immer verschieden. Ich glaube, meistens bei dem ist ein halber Anteil 3 Flaschen und ein Anteil 6.
Genau.
Meistens.
Also 3 Flaschen sind es dann, so einen halben Anteil, und zwar Ben Romach.
Das ist ja cool.
Der soll dieses oder nächstes Jahr, mal schauen, wahrscheinlich Ende diesen Jahres, mit 10 Jahren eventuell abgefüllt werden. Bin ich gespannt. Halt. Und das gab es jetzt mal zuletzt, als allererstes, habe ich auch vorher nie gesehen, bei, wie heißen die denn aus Paderborn?
Malt of Scotland
gab es im letzten Jahr einen Glen Mosset. Und dieses Glen Mosset ist im Endeffekt ein Synonym, Secret-Name für Ben Romach.
Die geben eigentlich nicht raus mit so, ne? Die behalten
null. Fest. Da habe ich noch nie gesehen. Da habe ich gesagt, oh, komm, das machst du jetzt. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. So, das sind aber die einzigen Fassanteile, die ich noch habe. Ich glaube, ich hatte damals ja diesen legendären Jura mitgenommen bei Tom, den du auch hattest, der so extrem gut war. Und bei Thilo dann den Williamson. Ganz am Anfang hat er einen Williamson
noch Palo Cortado oder was?
11 Jahre aus dem Palo Cortado Fass für wirklich, ey, sorry, das war wirklich ein Witz. Da waren noch Preise, die habe ich, glaube ich, für einen halben Fassanteil 120 Euro bezahlt, dafür hast du 4 oder 5 Flaschen, Halbliterflaschen zwar, aber 4 oder 5 Flaschen Lafroy aus dem Palo Cortado Fass in Fassstärke bekommen. Und ich sage, krass, was, ich habe heute noch 2, ja, ich glaube 4 Flaschen
waren das. Du das Vierfache am Markt für zahlen, wenn du die irgendwie als UA kriegst, bestimmt.
Ja, es reicht, ja, also ja. Wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Und ich habe eine Flasche ist noch offen, meine erste, die probiere ich auch immer mal so, weil der, ich muss ihn jetzt aber langsam mal leer machen, weil ist ja rauchiger Whisky ist schwierig, aber der ist so gut, der ist so lecker. Zwei Flaschen sind noch zu und die werden dann auf jeden Fall so Stück für Stück irgendwann mal geöffnet. Die halten sich ja, und das ist dann so ein Ding, wo ich wirklich froh bin, dass man da auch mal 2 Flaschen, 3 Flaschen hat. Eine habe ich dem, wie heißt er? Tokio?
Thomas.
Dem Thomas. Dem Thomas.
Tokio Thomas.
Dem Tokio Thomas gegeben.
Und also können wir mal Werbung machen. Tolles Restaurant oder Bistro, ja, vielleicht.
In der Kolonnadenstraße in Leipzig ist ein Restaurant, japanisch. Ja. Thomas Frau ist Japanerin.
Japanische Küche.
Kocht tatsächlich wirklich wie für die Einheimischen.
Mittags kleine Bistro-Karte, abends größere Karte.
Und was total spannend ist, seit einem Monat ungefähr jeden Montag.
Dienstag.
Das heißt, immer wenn wir Poddy machen, ist dort ein schöner, entspannter Whisky-Abend.
Genau, ja. Er packt seine 40, 50, 60 Flaschen auf den Tisch und macht für einen sehr fairen Kurs, also keinen Kneipenpreis, sondern einen fairen Preis, einen Messepreis quasi, kannst du da die Abfüllungen probieren. Sehr gut.
Genau, also alle Leipzigers, Hallenser und Umland, wenn ihr Dienstagabend nichts zu tun habt, ich glaube ab 18 Uhr immer, gibt es da ein paar Drams.
Finde ich ganz cool. Ja, dafür, dass es in Leipzig ja in dem Sinne sowas kaum gibt, ist das eine super Idee. Keine Frage.
Ja, ich kriege immer mal Nachrichten, so dass ein paar Leute unserer Hörerschaft in Leipzig sind, wo man denn in Leipzig Whisky trinken kann.
Ist immer schwer, ne?
Naja, es gibt ja im Endeffekt die First Whisky Bar in der Innenstadt, aber dort findet ihr ausschließlich Standards. Und wenn ihr darüber hinaus wollt, wird's sehr, 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 sehr dünn.
Also ich empfehle da
einfach. Lieber uns, dann trinken wir bei uns.
Ja, genau. Ich würde sagen, geht in einen Irish Pub hier in Leipzig und da hier Noel's Ballroom hat eine gute Karte und so. Da kann man wenigstens noch ein anständiges Bier dazu kriegen. Ansonsten muss man die Reise nach Delitzsch antreten. Das ist leider so.
Da ist man aber gleichzeitig im Himmel.
Da ist dann, ja, das ist so, an den Pearly Gates klopfst du und wenn der Jens dir Einlass gewährt, dann wachsen dir Flügel, hätte ich fast gesagt.
trete er ein. Ja, das ist wirklich so. Ja, der Himmel, der Whisky-Himmel ist bei uns sehr, sehr nah, aber für den...
Im normalen Barbetrieb hat der Jens ja in Anführungsstrichen nur irgendwie 200 Whiskys offen und da auch nur Perlen. Aber die Whisky-Stube oben hat ja dann 2000, ne? Also das ist ja nochmal ein anderer Schnack, aber die ist ja nicht immer offen. Aber selbst einfach nur, also da stehen so viele coole Sachen, einfach nur an die Bar setzen bei dem, so viel kannst du am Abend gar nicht trinken, wie dich
da anlacht. Wir müssen mal wieder nach Delitzsch fahren, ich habe starke Vermissungen.
Ich habe zum Jens gesagt, dass wir eine Folge wieder machen wollen mit ihm und er hat gesagt, er möchte aber vorher einen Themenvorschlag haben.
Oh, höre ich da Kritik raus?
Ja, nee, er möchte nicht einfach nur da sitzen und
so
rumlabern, sondern er möchte halt ein Fokusthema haben.
Da überlegen wir uns was. Ich finde sowieso, da hätte ich persönlich zumindest Lust drauf, mal wieder auch einen thematischen Podcast zu machen. Man muss vorbereiten.
Zum Beispiel sowas wie Whisky.
Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte.
Monsieur Kapellmeister.
Ja, nee, aber verstehe ich, ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch, wie gesagt, erstens weitere Gastideen, zweitens inhaltlich Ideen, drittens müssen wir ja dann vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Sample-Set machen, das du dann im Übrigen abfüllen musst, verschicken musst, labeln musst, etikettieren musst, Abrechnung machen musst. Nein, mein Spaß. Aber wir haben das jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gemacht. Wir können mal wieder. Hätte ich Bock drauf.
Aus unserem Bestand?
Jeder zwei Flaschen, wie immer.
Ja. Ein paar Perlen raussuchen.
Ja. Ja, so Preis-Leistungs-Gewinner. Ich glaube, wir können ein Deluxe-Sample-Set machen. Keine Flasche unter 500 Euro. Können wir auch machen.
Aber das wird dann sich nicht so gut verkaufen, glaube ich. Nee, lass uns mal.
Nee, ich würde was Entspanntes machen.
Ja.
Für den Sommer vielleicht ein Sommer-Sample-Set. Wäre doch witzig.
Dass wir dann im Sommer des kommenden Jahres verkosten.
Dass wir im Sommer nicht probieren. Nee, aber für den Sommer wäre das, glaube ich, ganz geil, dass wir uns mal überlegen, sowas wie zum Beispiel Barbecue-Whisky. Da kannst du auch geile Sachen reinpacken. Dann vielleicht einen Bourbon, den man mal für einen Cocktail nehmen kann. Dann vielleicht einen, ich habe ja mal von der Story erzählt, das haben wir doch gemacht, als wir bei mir im Garten waren, als ich den Artback Corey Reckon einfach, noch schlimmer, das war 18-jähriger Karl Ila, als ich den einfach ins Eisfach gepackt habe für 2-3 Stunden und der dann eiskalt rauskam und wo einfach dann dieser Rauch im Mund explodiert, dass man sowas mal macht. Das muss ja nicht immer nur, ich finde im Sommer Whisky schon schwierig, haben wir ja schon seit 5 Jahren erzählen wir das.
Abends am Feuerchen ist es dann nett,
wenn es nicht mehr so heiß ist. Aber dass man das vielleicht dann so thematisch, dass der Lagerfeuer-Whisky, der Barbecue-Whisky, den man in den Cocktail packt und ne, sowas. Können wir vielleicht uns mal überlegen. Und vielleicht können wir auch sagen, weil der Olli gerade fremd geht, packen wir noch einen Mezcal mit rein.
Oh. Ja, das kann man natürlich auch machen.
Es bleibt spannend.
Ein kleines Update zur Abfüllung. Ihr wisst ja, wir haben den Mezcal hier stehen, wir haben die Flaschen mittlerweile hier stehen. Wir haben ein Etikett designt, beziehungsweise der Tim hat es designt und ich habe es
freigegeben.
Kommentiert. Ich hab's ein bisschen kommentiert und ein paar Anregungen gegeben, aber das ist am Ende auf Tims Mist gewachsen. Wir werden es nicht beim Thomas Simon in der Druckerei Kappe Plumbum machen, weil der ist momentan so mit Aufträgen voll, dass der mir, eigentlich wollten wir uns jetzt Mittwoch treffen, morgen. Er hat mir abgesagt, schafft er nicht. Der ist jetzt auf der Buchmesse und sowas und hat dann gebeten, hat gesagt, wir können das dann irgendwann im Mai drucken. Und da habe ich gesagt, sorry, nicht bös gemeint, aber dann machen wir das woanders.
Also wenn ihr da draußen eine Druckwerkstatt habt oder drucken könnt oder Drucker seid, hey, wir haben doch hier einen Drucker an der Hand. Lass uns mal dem Drucker schreiben. Mike. Das wird super.
Also wir brauchen jemanden, der Siebdruck kann, glaube ich. Ne? Ja. Ist das Etikettendruck, Siebdruck?
Ja, aber halt auf geilem Papier.
Genau, das ist eben der Punkt. Ne? Man kann ganz viel online bestellen, aber ich kann nicht erkennen, man muss dahin.
Ja.
Man muss irgendwie sich das Papier angucken und so, sonst macht das keinen Sinn. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber bin noch nicht so richtig weit gekommen.
Kriegen wir alles hin. Ich freue mich drauf.
Es ist auf jeden Fall ein nicht mehr so weiter Weg.
Nee, insofern, ihr seht, wir haben auch in diesem Jahr genügend vor. Eine Sache habe ich noch, auf die ich aufmerksam machen möchte. Ich saß letztens, ich gebe mal kurz einen kleinen Abriss. Ich saß letztens mit einem Freund zusammen, der ist auch Podcaster, allerdings in einem ganz anderen Thema. Und zwar ist das Bitcoin. Und der hat mich auf was ganz Geiles aufmerksam gemacht, denn die nutzen etwas, das heißt Podcast 2.0. Und da geht es um nichts anderes als Value for Value. Das heißt also, wir schaffen ja mit unserem Podcast irgendwo Werte. Wir opfern unsere Freizeit, wir opfern ab und zu ein bisschen Geld. Insofern hab ich einfach die Idee gehabt, weil es nichts kostet, das einfach einzurichten. Und es ist nun möglich, seit einer Woche uns, wenn ihr Bock habt, ähnlich wie, nee, es ist kein Abo, aber wenn ihr zum Beispiel eine Folge geil findet oder an einer bestimmten Stelle in der Folge.
Abo und nicht Abo. Es ist kein Abo, wie sprichst du denn das aus? Das habe ich noch nie gehört. Es ist kein Abo. Das ist aber eine schicke Jogginghose, die du da anhast. Das ist keine Jogginghose, das ist ein Pyjama.
Aber zurück zum Thema. Wenn ihr also Bock habt, zum Beispiel uns sowas, ihr könnt uns Nachrichten schicken, ihr könnt uns einen Boost schicken. Und das Ganze läuft über GetAlbi und ihr könnt einfach eingeben getalbi.com/p/dramgood oder einfach suchen dramgood at getalbi.com und wenn ihr so ein bisschen in dem Bitcoin-Game drin seid, könnt ihr uns quasi damit unterstützen. Wir haben schon 99 Satoshis bekommen, das entspricht 6 Cent. Das sind Kleinstbeträge, also das sind wirklich Centbeträge, aber uns hilft das ja im Endeffekt und ist irgendwie nett, wenn sich das etabliert. Wenn von den 3.000, 4.000 Leuten, die unseren Podcast hören, ein paar Leute sagen, hey, guckt mal, dann ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Vielleicht, wie gesagt, wir geben dem jetzt mal 1-2 Jährchen, gucken mal, wie sich das etabliert. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wie Podcasts auch wächst. Und insofern fand ich das ganz interessant, weil, wie gesagt, mein lieber Freund, der Friedemann, meinte so, hier, macht das mal, das kostet euch nichts.
Und wenn der Bitcoin explodiert, dann werden aus den 6 Cent vielleicht sogar 10 Cent, richtig?
Sheesh. Ja, das könnte natürlich sein. Das heißt also, schaut mal vorbei, es gibt verschiedene Anbieter, die das machen. Wie gesagt, ihr könnt dann im Endeffekt, ich werde das alles nochmal in die Shownotes packen, uns Nachrichten schicken.
Sehr
und
cool.
Die versehen mit einem kleinen Centbetrag und wir freuen uns.
Wie sieht's denn bei dir mit Mucke aus?
Mit Mucke, boah, ich höre gerade relativ viel elektronische Musik, muss ich sagen.
Ja.
Und weiß da immer nicht, ob das tatsächlich was für die Playlist ist. Ich würde einen Track reinpacken, der so eventuell reinpassen könnte, und zwar ist es Over Mono mit So You Know. Ist schon ein bisschen älter, ist glaube ich so 2-3 Jahre alt, bin da gerade so ein bisschen gefangen und höre gerade wieder so sehr viel UK House in der Richtung. Das macht mir relativ viel Spaß.
Okay, krass.
Das darf gerade gerne ein bisschen härter sein. Auf der anderen Seite finde ich gerade zum Beispiel das neue Album von Paula Hartmann ganz geil.
Das habe ich nicht gehört.
Kompletter, Kleine Feuer heißt das. Kompletter Genrewechsel ist. Auf der anderen Seite sind da auch sehr, sehr viele Einflüsse aus UK mit drin. Wenn man zuletzt so die Alben angehört hat, die rauskamen, auch dieses ganze Kitschkrieg-Ding, wo Paula Hartmann ja auch bei Trettmann oft mitgemacht hat und so weiter. Da waren ja auch sehr viele UK-Einflüsse drin. Ich glaube, das kommt wieder. Also UK ist immer ein Garant für geile Mucke irgendwie und vor allen Dingen aktuell auch für elektronische Musik und Hip-Hop und alles dazwischen und außerhalb. Das Album habe ich mir angehört. Da wüsste ich jetzt aber gerade
keinen
Track, den ich mit reinpacke. Obwohl, der eine war eigentlich ganz geil. Und zwar ist das Crossfades.
Okay. Ich muss da jetzt auch direkt mal reinsteppen. in dein UK-Thema. Ich habe ja, als wir in Irland waren im vergangenen Jahr, habe ich ja sozusagen die, da waren wir eine Woche in Portrush, in Nordirland, diesem Küstenort.
Ja. Ja.
Und dort war sozusagen so eine Sonos-Box stand da rum, wo du ja auf so ein auf eine Spotify-Konto zugreifst, was sozusagen der Vermieter sozusagen hatte.
Mhm.
Und damit konnte ich nicht auf meine Spotify, also habe ich nicht auf mein Spotify zugegriffen, sondern auf das des Vermieters, und das war natürlich UK.
Ja.
Und da habe ich ganz viel UK-Rap gehört.
Geil.
So Playlist. Punch-Zeug, ne? Und das ist ja, UK-Rap ist ja auch echt hart und
ja, kommt drauf an.
Grime, und ja, das genau. ist ja so ein Two-Step und die, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Unterrichtungen da heißen. Und dann gibt es ja auch, gab es zig Listen. Und ich bin da, war schwer begeistert, bin ist echt gut abgegangen. Und ich habe mir das erhalten und ich habe mir viel UK-Rap auch in den letzten Wochen wieder reingezogen. So, da muss man ein bisschen Sonne haben, da brauche ich im Auto irgendwie Fenster runter und so. Und ne, jetzt, wo es ein bisschen wärmer war, konnte man das mal machen. Von daher bin ich da ganz bei dir. Ich, mein Song für unsere Liste ist aber allerdings was Amerikanisches. Und zwar eine der momentan auch bekanntesten Rapperinnen, glaube ich, so die momentan zumindest ganz oben mitschwimmt, Doja Cat. Und der Track heißt Paint the Town Red, ist sehr expliziter Content so, muss man sich, kann man auch mal rot werden, wenn man mithört, aber ist auf jeden Fall ein super Track und ich mag den sehr.
Das ist jetzt so ein Internet-Track, ne? Also der ist in jedem zweiten Reel, kam der vor einem Jahr.
Meine Tochter hört dieses Album bei mir im Auto rauf und runter. Das heißt, immer wenn die in mein Auto einsteigt, dann sagt die Papa, also die sagt nichts, ne? Die geht einfach an meine Konsole und macht das an. Ne?
Ja.
Die bedient ja das Mediencenter in meinem Auto besser als ich selber.
Und, das möchte ich annehmen.
Deswegen wird der Song mit Sicherheit zum meistgehörten Song diesen Jahres, denke ich, weil meine Tochter den immer an, damit ist der erste Track vom Album, startet damit immer und dann geht die auf Shuffle, ne? Also die macht immer den ersten Song an.
Das finde ich auch gut, mag das. Smart Shuffle gibt es seit neuestem bei Spotify, ist ziemlich geil. Das heißt, es analysiert, was du gehört hast und ballert dir zwischen die Tracks deiner Playlist passende andere Tracks mit rein. Das heißt, wenn du eine 1-Stunden-Playlist hast, macht das dann automatisch deine 2-Stunden-Playlist raus. Finde ich manchmal ganz angenehm, aber nicht immer. Du hast recht.
Ich habe dir ja schon erzählt, ich habe da meine Kritik dann, weil ich will ja eigentlich eine fremde Playlist hören, weil ich neue Sachen hören will und nicht das, was ich eh schon höre. Ne? Und es gibt ein paar Bands, die mag ich. Und wenn ich jetzt aber eine Indie-Playlist anmache und ich höre eigentlich nur 5 Platten die ganze Zeit, dann nervt mich das.
Ja.
So, deswegen. Aber nee, alles gut.
Ich habe noch einen Track, den ich aufschmeißen möchte. Ist mir gerade eingefallen.
Dann mach das.
Und zwar, ich wollte 2023, Anfang des Jahres, das muss im Februar gewesen sein, ja, Anfang Februar, wollte ich eigentlich nach Kopenhagen fahren mit einem Freund.
Kopenhagen.
Und wollte dort gerne in die Philharmonie gehen, denn dort hat eine meiner Lieblingsbands gespielt, Veto. Sind auch schon ein paar Lieder in der Playlist drin, 2 Stück. Und Veto hat an dem Tag, am 2.2.2023, mit dem Kopenhagener Philharmonic Orchestra ein Album aufgenommen. Und da gab es 2 Konzerte, am 2. und am 3., glaube ich, oder am 1. und am 2. Und das Album kam jetzt gerade raus. Und ich habe das letztens gehört, ich habe mir, als ich umgezogen bin, damals eine schöne Anlage gekauft mit guten Boxen und habe letztens, saß ich einfach da, habe mich aufs Sofa gelegt und habe richtig laut gemacht und dann diese Soundflächen, die auf mich einprasseln mit dem Orchester und dieser Indie-Band mit bisschen elektronischen Einflüssen, großartig. Und hört euch alle das Album an, falls ihr das irgendwo, zumindest bei Spotify gibt's, auch bei wahrscheinlich vielen anderen Anbietern, Veto mit Kopenhagen Phil, abgekürzt. Und das Album heißt 2.2.2023.
Sehr cool.
Und ich packe ein Lied hier in die Playlist, und zwar heißt es We Are Not Your Friends. Denkt daran.
Sehr gut. ich habe aus der Erfahrung heraus eine große Skepsis gegenüber Bands, die dann mit irgendwelchen Orchestern irgendwelche Alben machen.
Zu Recht.
Ich finde das selten gut und ist lustig, weil ich sitze gerade wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem neuen Megalo-Album Ich mag Megalo total. Ne? Ich finde es einer der besten deutschen Rapper, die es gibt. Wahnsinn, was der mit seiner Stimme und Technik und Delivery und der kann alles, ne? Und der hat jetzt aber auch so ein Orchesteralbum rausgebracht und ich traue mir nicht, das anzumachen.
Ja, muss das sein, ist immer die Frage. Da hast du recht, das glaube ich.
Also ich will mir
und es müssen gute Musiker sein, wenn das passiert. Das heißt, auch derjenige, also Megalo, weiß ich nicht, inwieweit der in sein Songwriting eingebunden ist, ob er nur die Texte liefert, ob er die Tracks selber macht.
Ich weiß nicht mal, ob das nur ein Remix-Album ist und das bekannt, also bisher, ich habe nicht mal reingeklickt, also nicht mal die Playlist mehr angeguckt, weil ich da irgendwie so eine.
Ja, das verstehe ich.
Ich habe so eine innere Allergie so gerade und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, ob ich mir das einfach mir vorbeiziehen lasse und warte, bis ich es mal irgendwann zufällig auf YouTube in so einem Short oder irgendwas sehe und dann vielleicht denke, in 5 Jahren kann
sein. Aber es gibt ja ein paar geile Beispiele, keine Ahnung. Bei Metallica hat das irgendwie mal geil geklappt, bei den Ärzten, bei Fanta 4 hat das geil geklappt, mit diesem MTV Unplugged auch zum Beispiel. Da waren viele coole Sachen dabei, wo ich sage, kann man schon machen. Und zusätzlich war ich Ende letzten Jahres, im November, im Gewandhaus hier in Leipzig bei Martin Kohlstedt, was ziemlich cool war, der natürlich Pianist ist und eigentlich alleine mit seinem Piano da steht. Und da haben sie was Geiles gemacht, und zwar haben die den Gewandhauschor hier in Leipzig, eigentlich auch relativ bekannt, ist halt verrückt, weil das ja ein Laienchor ist, aber die haben, ich weiß nicht mehr, wer der Dirigent war, der Dirigent hat den Chor als Instrument genutzt. Das heißt, der Chor hat nur A, I, I, O, U gesungen und er hat quasi mit seinen Bewegungen den Chor gesteuert, was total geil war. Also nicht nur Einsätze gegeben, nicht nur Lautstärke, Intensität schon, gegeben, sondern eben auch das, was der Chor machen soll. Und es war total geil. Insofern, ich bin auch Fan von Chili González, der das auch immer geil macht.
Ne? Ich kann das gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich habe nur, ohne selber drüber nachzudenken, mich von dieser Platte ferngehalten einfach. Und ich habe sie mir nicht in meine, nicht runtergeladen, nicht geliked, irgendwas. Ja. Irgendwie, ich tue mich damit schwer. Vielleicht nach dem heutigen Abend muss ich doch mal reinskippen.
Ja.
Mal gucken.
Ja, das stimmt. Ist auch ein Unterschied, ob das dann sowas ist, ne, wo dann nachträglich das Ganze mit Orchester aufgenommen wird, oder ob das wie Danger Dan ist, der ein Piano-Album rausbringt.
Genau.
Ne? Und das kann ich total nachvollziehen. In dem Sinne, ein Schluck Tü. Oh, du hast leer.
Mein Tü ist leer. Ich habe aber noch was von dem oben hier stehen.
Sehr schön. Ich glaube, ich
aber wenn du noch einen kleinen Schluck Tü trinkst, dann gieße ich mir auch noch mal einen kleinen Tropfen ein, dass wir nochmal hier gemeinsam.
Dann stoßen wir nochmal an aufs Ende dieser Folge. Wünschen euch da draußen einen wunderbaren Start in die Woche. Oh, sehr schön. Noch ein bisschen ASMR am Ende. Achtung. Wow.
Wunderbar. Und der Geruch, also ich liebe den. Also ich nur eine Flasche bekommen. Es gab nur eine, also man konnte keine 2 Flaschen kaufen. Finde ich aber gut. Wenn die wissen, es gibt einen Run, sollen möglichst viele Leute was abhaben. Finde ich in Ordnung. Wenn sie leer ist, ist sie leer. Das ist dann halt so. Aber ja.
Sehr cool.
Wird bestimmt nicht der letzte Bourbon-Fass sein von denen.
Ja. Ich hoffe es. Wie gesagt, euch da draußen einen guten Start in die Woche. Schönen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Bleibt uns weiter treu. Folgt uns bei Instagram, folgt der Spotify-Playliste. Sagt es euren Freunden, die sollen alle fleißig Tramcode hören.
Ja, euren Omas, euren Schwager
und Schwägerin. Geht zur Oma und stellt Dramgut auf Dauerschleife ein.
Also,
ob wir Geld dafür bekommen würden von Spotify oder so, oder Amazon Music.
Reist in die Vergangenheit und erzählt es euren Vorfahren. Alles, wir brauchen jeden.
Nein, so nötig haben wir es nicht, aber es wäre einfach schön, ne?
Dass
einfach ein bisschen publik gemacht wird, dass da 2 verrückte Typen aus Leipzig sich 1,5 Stunden über Whisky unterhalten. Insofern gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Bye, bye.